Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalaver.
Filmpalaver, in der Tat, Marcel. Aber eigentlich ist Marcel gar nicht hier. Das war leider nur unser tolles Intro. Denn der Junge ist wieder, wir wissen es nicht, in Köln unterwegs. Und damit herzlich willkommen bei Filmpalaver, eine neue Folge live aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf.
Düsseldorf.
Shit. Zu meiner Linken wieder unser technikversierter Niklas.
Guten Morgen, Tobi.
Und ganz links die weinversierte Manuela.
Die weinversierte.
Guten Abend, Tobi.
Ja, wir haben einen frohlockenden Nachmittag.
Wow.
Ich wollte das Intro nicht machen.
Das merkt man gar nicht.
Ja, aber meine, ja. Dafür ziehst du es ganz schön lang.
Was haben wir denn heute vor, Tobi?
Gern geschehen. Wir sprechen heute, wie immer, kurz über unsere letzten gesehenen Filme. Ja. Und dann haben wir ein Special über einen Regisseur. Ausgesprochen Denis Villeneuve. Den kennen vielleicht ein paar von euch. Von welchen Filmen denn eigentlich?
Fragst du wen? Mich oder Manu?
Das ist mir egal.
Ja, zum Beispiel vom Blade Runner 2049. Prisoners, Arrival, Sicario. Die Frau, die singt. Und habe ich einen vergessen aus den letzten Jahren?
Nee, du hast einen vergessen, den wir tatsächlich sogar jetzt vor kurzem zusammen geguckt haben.
Enemy, stimmt.
Ja.
Willst du damit einsteigen, Manu?
Oh Gott, ich habe den Film nicht verstanden. Also, ja, Jake Gyllenhaal spielt da die Hauptrolle. Zweifach besetzt, doppelt besetzt. Wie kann man diesen Film, ohne zu spoilern, zusammenfassen? Ja, es fängt eigentlich ziemlich früh damit an, dass Jake Gyllenhaal in der Rolle sich selbst sieht oder findet auf einer Aufnahme in einem Film und macht sich dann auf die Suche nach diesem Schauspieler, der aussieht wie er selbst. So, und darum geht es eigentlich ziemlich lange in dem Film, dass die sich treffen, kennenlernen, sehen, was auch immer. Und ja, die ganze Geschichte drumherum, wie das eigentlich zusammenhängt, ist gar nicht mal so einfach erzählt. Ja, Niklas, wie war denn die Story? Also der Film, ich dachte nicht, dass der so abgedreht irgendwie doch ist von der Geschichte. Ja. Und das kann man ja schon mal sagen, dass man am Ende vielleicht, es wird nicht alles aufgelöst, sagen wir mal so richtig.
Man kann auch sagen, es wird fast gar nichts aufgelöst.
So viel Klarheit wird da nicht geschaffen am Ende, ja. Aber ich mag solche Filme, finde ich super, von der Stimmung her auch so ein bisschen düsterer oder seltsam auf jeden Fall.
Ich würde schon sagen, dass sie düster ist, ja.
Gut gemacht, mag auch Jake Gyllenhaal, muss ich sagen, auch in der Rolle. Wieso lachst du so, Tobi?
Nur so.
Nur so?
Ja.
Okay. Und magst du Jake Gyllenhaal nicht?
Ich mag ihn sehr gerne. Aber irgendwann müssen wir mal so ein kleines Special machen.
Jake Gyllenhaal Special?
Nein. Ich meinte insgesamt vielleicht von unseren Lieblingsschauspielern und Schauspielerinnen.
Oh, gerne.
Und wie das so beeinflusst, ob man einen Film guckt oder nicht. Weil bei mir ist es viel. Aber ja, das machen wir natürlich nicht heute. Ja.
Aber ist eine coole Idee. Machen wir mal.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn bewertet hatte.
3 oder 3,5 bei Letterboxd.
Irgendwie so.
Ich sagen.
Ja.
Zum Koffer da.
Ich glaube 3,5 oder
so. Also ihr beide hattet so mittelgut.
Ja, also der Film ist eigentlich super cool. Ich mag den gerne. Der hat eine unglaublich dichte Atmosphäre. Dadurch, dass der zum Beispiel einen sehr krassen Stich ins Gelbe hat und die ganze Zeit das Gefühl hat, dass eigentlich wirkt er auch ein bisschen krank vom
neblig irgendwie.
Ja, so neblig, so smoggig. Und man hat wirklich keine Lust, in der Stadt zu leben, in der Jake Gyllenhaal da rumwandert, weil sich das alles sehr, ja, bedrohlich ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber wirklich sehr trübsinnig anfühlt, ja. Und gleichzeitig ist der Film aber sehr interessant. Also man bleibt auf jeden Fall dran. Ist eigentlich ja ein relativ bekanntes Setup, also dass irgendjemand jemanden trifft, der genauso aussieht wie er selbst. Gibt es ja öfter mal in Filmen, ne? Also
so ein bisschen Doppelgänger-Style, ja.
Genau. Und ich finde, da hat der Villeneuve einen super Take drauf genommen. Ein bisschen Mindfuck-mäßig. Man sollte den Film nicht angucken, wenn man Angst vor Spinnen hat, erstaunlicherweise. Weil die spielen eine zentrale Rolle in dem Film. Aber ich fand den super eigentlich. Das einzige Problem ist, finde ich, dass der, wenn man keine Lust auf Mindfuck hat, dass der dann, naja, also er ist schon eher einer der interessanteren Filme, die man vielleicht mehrmals gucken muss, damit der bei einem wächst. So.
Auch gut mit irgendjemandem zusammen, dann kann man sich nochmal austauschen. Ich finde, das hilft bei dem Film, also hat mir geholfen.
Ja. Ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben, glaube ich, aber ich, ja, aus der Perspektive, dass wenn man den das erste Mal sieht und der vorbei ist, denkst du erstmal, okay, und jetzt? Da fehlen noch eine halbe Stunde oder sowas.
War auch mein erster Gedanke.
Ja. Aber wenn man den öfter guckt, dann wächst der ein bisschen in der Hochachtung für den Film, finde ich.
Ja, den kann man auch definitiv dann nochmal gucken. Das war gut. Ja.
Also Enemy. Ist eigentlich, glaube ich, so, wie viele haben wir eben gesagt, wie viele Filme Villeneuve gemacht hat? 9?
9 richtige Filme. Dazu kommen noch kurze Filme oder Dokus. Aber ja, 9 Hauptfilme.
Ist so in der Mitte entstanden, ne? War einer der ersten Hollywood-Produktionen von ihm, glaube ich.
Ja, der Film war ungefähr in der Mitte genau von seinen Filmen.
Also, stimmt, da war man hängen geblieben, ja.
Wollen wir dann nochmal allgemein kurz, bevor wir jetzt weiter uns auf Denis Villeneuve konzentrieren, durchgehen, was habt ihr denn so zuletzt noch alternativ gesehen? Gerne.
Ach so, ach scheiße, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
Also dann sag ich was, ich habe tatsächlich die Doku, die ich ja jetzt zuletzt erwähnt hatte in unserem letzten Podcast.
Wiederholt sie nochmal.
Was?
Ja.
Nicht, die, was? Also ich hab Blackfish gesehen. Ist eine Doku über Orcas, oder über ein Orca, je nachdem, im Speziellen vielleicht über einen. Ah, es geht mehr oder weniger auch um die ganze Story um SeaWorld, SeaLife, SeaWorld. Ich glaube, Amerika heißt das noch anders als hier.
Ja.
Und ja, eigentlich wie, ja, wie scheiße, aber wie grausam die Tiere da behandelt werden. Jetzt nicht so, dass die wirklich nonstop auf die Tränendrüse drücken wollen. Also es gab vielleicht ein, zwei Szenen, die jetzt wirklich mal so ein bisschen intensiver waren. Aber sonst, auch wenn man eigentlich meint zu wissen, wie es da so abläuft, ist doch nochmal ein paar Infos mehr dabei gewesen. Und ja, auf jeden Fall sehenswert.
Ohne jetzt eine Ahnung von dem Thema zu haben, ja, aber hallo Hanna. Werden die möchtest Tiere dann, also wie ist denn das Leben von so Tieren, wenn die in so einem Sea Life Aqua-Gedöns leben? Leiden die eher oder haben die eher,
also die haben ja nicht so viel Platz. Die leiden definitiv, ja. Also die sind da eingesperrt. Okay.
Ja. Also wir haben gerade einen Gast bekommen, Hanna.
Hi. Hallo.
Sehr gut. ja, wir haben uns etwas verspätet.
Deshalb. Das macht gar nichts.
Hätten wir vielleicht auch nochmal schreiben können, ja.
Nee,
sicher.
Wir
hatten es sogar vor, aber ja, dann haben wir es noch nicht gemacht.
Dann haben wir stattdessen lieber einen Film geguckt. Ja. Ja, wir waren jetzt kurz raus. Orcas und ja. Magen war noch drin und wurde kurz.
Ja, also das Leben dort ist. Also die Trainer, die mit den Orcas arbeiten, weil die machen ja dann auch mal so Auftritte.
Ja.
Hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie so mal irgendwie einen Ausschnitt von gesehen oder so. Die sind tatsächlich sehr, sehr tierlieb und alles und die denken, dass die mit denen zusammenarbeiten und dass die irgendwie die gut behandeln, dann geht es ihm besser. Nach dem Motto so, ich streichel den Orca jetzt und dann geht es ihm gut. Okay. Es braucht aber tatsächlich ein bisschen mehr. Und zwar sind die da wirklich auf engstem Raum zusammen gefärcht und nachts kommen die auch dann wirklich nochmal in ein separates Becken, was noch kleiner ist, dunkel. Ja. Die haben gar keinen Input und die meiste Zeit sind die halt eigentlich eingesperrt. Und
klingt ja nicht so.
Untereinander ist das auch gar nicht so friedlich, wie man meint. Also im Großen und Ganzen sollte man die einfach nicht so in Gefangenschaft halten, ja. Wird da eigentlich ganz gut gezeigt, wie.
Also geht auf die moralischen Probleme mit Aquaworld und Sea Life und sowas ein. Ja, für die Tiere zumindest involviert sind.
Ja, auch teilweise auch, wie die Medien damit zusammenhängen, weil da sind ein paar krasse Storys passiert. Also sind halt tatsächlich Trainer noch bei umgekommen. Wie das von den Medien dann nochmal anders dargestellt wird.
Und die weggesnaggert von.
Ja, das wird. Es Orca, gibt ganz viele Szenen, in denen gezeigt wird, wie so ein Orca so einen Trainer angreift.
Ja, die sind gefährlich, ne?
Und ja, gut gemacht auf jeden Fall, informativ auch und ja.
Obwohl die in freier Wildbahn tatsächlich auf Menschen gesehen vollkommen ungefährlich sind. Ungefährlicher ja. als Haie und. Also Haie sind ja eigentlich auch schon ungefährlich, aber
ja.
Die sind, also gibt eigentlich gar nichts Dokumentiertes, wo Orcas irgendwo
ja, die mal leben ja auch, haben. Die leben ja auch also in den Familien zusammen und eigentlich gibt es da, ja, jetzt reden wir nur über Orcas, ne?
Ja, ich weiß.
Ja, okay. Yeah. Nee, aber nein, die sind ja, das sind ja auch Delfine.
Sind eigentlich ganz tolle Tiere. Ja. Und
die ja. sind tatsächlich auch eher menschenfreundlich normalerweise.
Ja, wir können ja nochmal eine Special-Folge über Orcas.
Ich musste mega lachen, weil es gibt dieses Video von der Robbe, die auf der Eisscholle ist.
Das wurde auch gezeigt.
Ja, und dann machen die diesen Move, dass sie diese Welle erzeugen.
Ja. Ja,
und du siehst, wie die Robbe guckt. Sie weiß schon, was passiert. Yeah. Oh, rutscht dann die Eisscholle runter. Und da kommt da so ein Orca von hinten und packt die und zieht die nach unten. Und du siehst auch das leidende Gesicht der Robbe.
Ja, da gibt es schon...
Darf man sowas lustig finden?
Ja, ne?
Ja, lustige Videos.
Ist nun mal so in der Natur.
Ist die Natur.
Ja, natürlich, aber trotzdem lache ich dabei nicht. Also,
nein.
Also, weiß, wie es ist.
Hättest du das Gesicht der Robbe so gesehen, hättest du auch gekichert.
ich hab den Ausschnitt ja auch gesehen.
Okay, alles klar.
Schlaue Tiere auf jeden Fall, ja. Gut, gute Doku. Kann ich empfehlen.
Blackfish, ne?
Blackfish.
Weißt du, wer die gemacht hat?
Nee. Ich hatte es mir tatsächlich eben vorhin nochmal angeguckt, glaube ich, aber.
Und kann man die irgendwo die gucken?
Genau.
Wenn du es nicht schon gesagt hast.
Ich kann diesen Namen leider nicht aussprechen. Ich versuche es. Gabriela Kaupert-Weit.
Also ich bin überzeugt, dass es nicht korrekt ist.
Und die hatte tatsächlich vorher auch nichts Großartiges gemacht, woher man die kennen könnte. Also ich glaube, das ist so ihre dritte Doku oder so. Ja, ganz frisch.
Ja, cool. Kann man sich das ja mal geben. War das auf Netflix oder wo war das?
Ja, bei Netflix ist das aktuell drin.
Ja, Tobi, was war dein letzter?
Ja, Niklas.
Ja, Tobi.
ich hatte heute Morgen tatsächlich noch Fire geguckt, auch die Doku.
Ach,
weil es ja. Einfach doch...
Aber wir letztes Mal
schnack genau. kurz, ne? Deshalb würde ich die jetzt auch gar nicht viel näher...
Hat sie dir denn gefallen?
Ja, yeah, war schon...
Unterhaltsam, ne?
Ja, ein bisschen unangenehm.
Mega, mega unangenehm.
Aber... interessant, auf jeden Fall sehr interessant. Nee, aber sonst hatte ich letztens A Beautiful Day geguckt. Das ist irgendwie der eigentliche Titel ist You Were Never Really Here. Ich weiß nicht, warum die auf Deutsch einen alternativen englischen Titel wählen. Aber naja. Ist mit Joaquin Phoenix und ist so ein bisschen, der ist halt eher so ein Detektiv-Schläger-Typ, also ein bisschen brachialer Typ, der sich um vermisste Mädchen kümmert, sag ich mal. Also versucht die wieder aufzufinden und wieder zu den Familien zu bringen. Auch bei Entführungen und ja, der geht da etwas hart gesotten vor, sag ich mal. Also es sind auch so Familien, die, sag ich mal, die Polizei nicht einschalten, weil aus bestimmten Gründen. Und der Film ist ziemlich brachial und also weil sein Werkzeug ist unter anderem ein Hammer.
Alles klar.
Allerdings ist der Film sehr szenenmäßig schwierig. Also das hängt damit zusammen, dass der Hauptdarsteller auch viele Traumata hat. Also nicht, also die Rolle von ihm.
Ja.
Und so ist auch der ganze Film dann eigentlich entstanden. Also es sind ganz viele einzelne Szenen, die auch mal springen und von ruhig auf laut, die Musik ändert sich super. Es ist tatsächlich für Leute, die das nicht so spannend finden, eher, glaube ich, anstrengend. Also für mich war es sogar teilweise ein bisschen sehr zu viel, weil dann die Szenen einfach nur noch anstrengend waren und man nicht richtig so in den Flow reinkam. Aber davon abgesehen fand ich den ziemlich geil. Hab ihm aber jetzt, würde ihm 7 einfach geben, weil ich es ein bisschen zu künstlerisch dann im Nachhinein fand.
Ja, aber Joaquin Phoenix ist ja eigentlich immer eine Bank, ne?
Wo wir gerade eben auch waren bei Beste Schauspieler.
Ist das so ein Favorite von dir?
Ja.
Seit welchem Film? Joker in The Dark Knight oder? Ach, oh, sorry, das war Heath Ledger.
Oh, ja, ich wollte gerade sagen. Aber Joker kommt ja bald mit.
Ja, nee, deswegen habe ich das gerade verwechselt.
Nee, ich habe jetzt von denen, die ich reihenfolgenmäßig gesehen hatte, Walk the Line fand ich wahnsinnig geil mit ihm.
Ja, stimmt, der war super.
Habt ihr den Master gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ja. Fand ich auch super cool. Ja.
Ich meine, bei Gladiator spielt er auch mit.
Lieblingsfilme von ihm.
Ja, über Scientology, ne? The Master. Also ist zumindest daran angelegt, an die Geschichte davon. Ja. Fand ich ihn auch super. Und da fand ich ihn auch super crazy.
Ja. Aber kann er ja auch.
Ist ein cooler Boy. In Her war der auch super.
Ja, genau, stimmt. In der Tat.
Ja. Auch.
Ja. Wir schweifen kurz ab. Niklas, dann noch kurz zu deinem zuletzt gesehenen Film, abgesehen von Enemy.
Scheiße. Keinen vorbereitet.
Ich kann nachgucken.
Lass mich kurz. Ja, genau, guck mal kurz bei meinem Letterboxd, was ich zuletzt gesehen habe.
Was hat der Niklas denn letztens so geschaut?
Also ich habe die Woche auch leider wenig Filme gesehen in der Tat.
Irgendwas musst du schon gesehen haben, Niklas.
Ja, wir haben Enemy zusammen geguckt, aber über den haben wir ja schon geschnackt.
Going in Style hast du
gesehen. Ach, stimmt, ich habe Going in Style gesehen.
Weiß.
Naja, lass über Going in Style quatschen. Ja. Den fand ich nämlich nicht so geil. War ein Film von Zach Braff. Kennt man ja aus Scrubs. Und was hat er noch gemacht? I Wish You Were Here.
Der fand ich sogar ganz gut, ja.
Habe ich nie gesehen.
Und der hat er, und Garden State, glaube ich.
Ah, Garden State, stimmt, ist auch von dem, ja. Going in Style ist ein Film mit Morgan Freeman und Michael Caine und einem dritten älteren Herrn, von dem mir gerade der Name vom Schauspieler nicht einfällt.
Alan Arkin.
Ah, danke sehr. Und geht im Wesentlichen darum, dass drei ältere Herren, die schon in ihren 70ern sind, ihre Renten verlieren, weil irgendein Fonds aufgelöst werden soll und eine Firma, die die private Rente irgendwie managt, ins Ausland abwandert. Und die sich betrogen fühlen und deswegen beschließen, eine Bank auszurauben. So, weil die Bank ist auch involviert in dieses Fondsgedöns und irgendwie Mitschuldige. Und dann planen die einen Bankraub zu dritt in der Tat und dann ziehen die drei 70-Jährigen einen Bankraub durch. Okay. Und der war relativ uninspiriert, fand ich. Relativ langweilig. Die Witze haben nicht richtig gezündet und generell der Humor war immer daraus ausgelegt, dass ein 70-Jähriger was macht, was ein 70-Jähriger normalerweise nicht macht. Also so zum Beispiel moderne Schimpfwörter benutzen oder irgendwie rumtanzen oder ähnliches oder sowas. Oder ein Charakter war auch nur darauf ausgelegt, dass der eine neue Freundin bekommt mit 65 oder 70 und dann zünden die einen Witz nach dem anderen, wie viel Sex der hat mit 70. Und dann denkst du dir halt so, Leute, ist jetzt auch nicht so das Lustigste auf dem Planeten.
Gab's eigentlich mit Robert De Niro so einen ähnlichen, wo der so einen alten Opa spielt, der...
Ja, der Praktikant oder sowas, ähnliches.
Kann sein. Also ich weiß nur, dass ich jetzt so einen Trailer gesehen und es sah einfach nicht gut aus, fand ich.
Ja, nee, mir hat er auch nicht gefallen, so richtig. Also es war einfach, kann man machen, wenn man Bock hat auf gute Laune-Filme oder so. Aber jetzt nichts wirklich Wichtiges. Also kann man auch mal gut überspringen. So. Deswegen, wenn es um 10 Punkte geht, würde ich dem, keine Ahnung, 4 bis 5 geben. Vielleicht sogar eher 4.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein Film, also was mir eigentlich, was man sich anguckt vorher, oder?
Ja, nee, ich habe gedacht, der wird vielleicht ganz lustig, weil Morgan Freeman und Michael Caine sind ja schon Schauspieler mit einer gewissen Tragweite. Und die sind da meiner Ansicht nach verschwendet in dem Film. Okay. Hätte man auch mit anderen Leuten machen können, die nicht so schauspielerische Genies sind. Ja.
Okay. Wir haben noch tatsächlich jetzt eine kleine vierte Meinung. Hanna, was hast du denn zuletzt gesehen?
Mein letzter Film, den ich gesehen habe, war Alita Battle Angel.
Oh, geil.
Ich weiß nicht, ob ihr den schon...
Ja.
Ihr habt den wahrscheinlich alle schon geguckt, aber du nicht? Okay. Und zwar sind wir dafür extra, also ich habe den mit Arbeitskollegen geguckt, wir sind extra nach Holland gefahren in das modernste Kino der Welt, angeblich, also...
Wow.
Ich habe da den Meinungen von oder den Recherchen von meinen Arbeitskollegen vertraut. Die haben wohl irgendein Soundsystem, was da super neu ist. Also ich habe das jetzt nicht so gehört. Wir waren uns eigentlich alle einig, dass man das nicht so rausgehört hat, aber war schon eine super Erfahrung. Die hatten auch viel besseres 3D, die hatten so richtige Brillen und so.
Wo ist das denn?
Das ist in Eindhoven.
Eindhoven.
Eindhoven. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es soll jetzt wohl auch irgendwie in Köln so ein super krasses Soundkino geben demnächst. Oder die bauen das gerade.
Mhm.
Also zu dem Film. Ich hatte eigentlich relativ hohe Erwartungen, weil, also ich habe natürlich den Trailer geguckt, im Gegensatz zu anderen Leuten, die vorher keinen Trailer gucken.
Ja.
Ich fand, es sah einfach super aus und das wurde auch im Kino so bestätigt. Also vom Bild und von diesem ganzen, gut, das war jetzt wieder 3D, eigentlich bin ich eher so gegen 3D, aber in dem Fall war es eigentlich ganz gut, aufgrund dieses neuen Kinos und der Technik. Also Alita Battle Angel, ich weiß nicht, für die, die es nicht gesehen haben, da geht es um einen Arzt, das spielt also in der Zukunft, der, ich glaube, auf einem Schrottplatz oder so findet der, oder der baut generell einfach so Roboter wieder zusammen oder wie nennen die die?
Der Cyborg so, ne?
Ja, so Cyborg-mäßig baut er ja irgendwie Roboter zusammen oder hat auch, glaube ich, so eine Arztpraxis, wo der dann verwundete oder verletzte Leute dann eben irgendwie so einen Cyborg-Arm anbauen kann und so weiter. Und er findet dann eben an einem Tag dieses Mädchen, beziehungsweise so ein Teil von ihr, nur irgendwie nur den Oberkörper oder so. Und genau, baut sie dann wieder zusammen. Wenn sie, als sie dann aufgewacht ist, wusste sie nicht, wer sie ist und findet dann so nach und nach im Film heraus, wo sie herkommt, was ihre Stärken sind und so weiter. Ich fand den Film, also die Idee fand ich super gut. Also es war, ist ja irgendwie so ein Manga, den es in den 90ern, da gab es ja schon die Idee, den zu verfilmen.
Ja, es gibt und, auch eine Verfilmung davon, also eine Anime-Verfilmung.
Ach so, wusste also, ich gar nicht.
Ja, so ein, irgendwie ein 90-Minute oder sowas, also, ja. Oder 60 Minuten sogar nur, aber ja. Vor ein paar Jahren.
Ja, und die Idee kam halt schon vor knapp 20 Jahren auf. Die haben den jetzt erst verfilmt, weil auch, ich glaube, wer war nochmal Regisseur? James Cameron?
James Cameron war Producer, ja. Glaube ich, Regisseur, ja. War Robert Rodriguez.
Ah ja,
Rodriguez. Rodriguez. Ja, man kann immer genau, den Namen nicht aussprechen.
Ihm kam ja auch irgendwie in die Quere, dass irgendwie, er wollte erst Avatar, war das Projekt, oder nee, erst ja. Titanic, dann Avatar. Und dann fand er auch irgendwie für Alita Battle Angel nicht so die richtige Technik.
Ja.
Um den zu verfilmen. Also er war damit unzufrieden mit dem Stand der Technik, den es gab. Das fand ich, war eine ziemlich gute Umsetzung. Aber ich fand, dieser Film hatte so viele einzelne Handlungsstränge. Dann gab es einmal diesen Handlungsstrang von den von dem Arzt mit seiner Frau und dieser... ich kann ja nicht hier rumspoilern, oder?
Spoilern, wenn es geht
nicht. Ja, nicht. Also da gab es einmal diesen familiären Strang, den es da gab. Dann gab es einmal eben diese persönliche Geschichte, wo sie herkommt, also Alita herkommt und wo nicht. Dann gab es wieder irgendeine romantische Geschichte dazwischen.
Ja, die fand ich
dann
auch
überflüssig. Dann gab es so eine Kopfgeldjäger-Geschichte dazwischen. Also es war alles so viel und weiß ich nicht. Also man hätte sich vielleicht auf eine so richtig konzentrieren können und die ein bisschen.
Das wird es ja vielleicht haben. Dann noch. Das wird dann ja vielleicht noch.
Ja, genau.
Es ist sehr auf eine Fortsetzung ausgelegt.
Genau, es ist ja auf eine Fortsetzung ausgelegt. Ich fand den Film auch dafür, dass es eine Fortsetzung gibt, eigentlich ganz gut zu gucken. Sonst hat man ja immer so das Gefühl, so, ja, und jetzt?
Ja.
So ist ja nichts passiert. Aber eigentlich, es passiert schon relativ viel. Aber ja, im Ganzen fand ich den so ganz gut.
Was würdest du geben von 1 bis, oder von 0 bis 10 Punkten?
Also aufgrund der Umsetzung, also ja, ich war schon gut unterhalten. Ich würde sagen, eine 7 von 10.
Ja, klingt gut.
Ja, der macht schon Bock, ne?
Ich fand den super. Und dadurch, dass halt so viel da drin ist, will ich den auf jeden Fall nochmal sehen. Also,
ja, da sind so viele kleine Sachen, die man...
Also da ich noch nicht gesehen habe, wäre ich dabei.
Ja, auf geht's.
Ich muss auch sagen, jetzt wo ich über den Film nachdenke, denke ich auch wieder, eigentlich kann ich mir den nochmal geben.
Ja.
Weil der macht halt, ich fand, der macht Bock einfach.
Auch optisch das einfach zu sehen. Also es macht schon Sinn, das im Kino zu sehen. Das
ja, das sowieso. Also es ist auch wieder so ein Film, den kann man eigentlich nicht nochmal zu Hause gucken. Da muss man den im Kino erleben.
Ja.
Erleben.
Erleben.
Ja. Alita ist cool. Kann man sich geben. Ja, wer macht die Überleitung zum Hauptthema heute?
Die Manuela.
Die Manuela? Okay. Ah ne, die Manu schraubt gerade noch eine Flasche zu.
Wie sich das anhört. Ja. Wir hatten jetzt kurz eigentlich nur einen Schlenker gemacht, um die letzten Filme nochmal zu besprechen. Wir haben ja angefangen mit Enemy.
Schlenker.
Ja, gut.
20 ist bei Minuten uns, Schlenker.
Ist bei uns einfach so, keine Ahnung. Wir haben ja schon angefangen mit Enemy von Villeneuve, ich war Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve.
Genau, ja. Wie hat denn einer von euch sich denn abgesehen von diesen 5, 6 großen Filmen sich vielleicht noch irgendwas, diese Kurzfilme angeguckt oder mich dazu
negativ. Ne? Negativ. Muss ich leider auch passen, okay. Keine Kurzfilme von ihm gesehen.
Nee?
Außer, also er hat ja im Zuge von Blade Runner 2049.
Oh, diese 5-minütige Vor...
Ja, genau, hat er mehrere Kurzfilme in Auftrag gegeben, die vorher veröffentlicht wurden. Die fand ich super, die habe ich alle gesehen. Aber das waren natürlich nicht seine eigenen Kurzfilme. Vielleicht von ihm freigegeben, aber seine Kurzfilme habe ich in der Tat nicht gesehen. Du?
Ich habe mir jetzt vor kurzem Next Floor angeguckt. Kann man sich bei YouTube ganz mal angucken. 10 Minuten geht das. Ist cool gemacht, kann man sich mal zwischendurch angucken. Thematisch kann man da, glaube ich, irgendwie ja, viel reininterpretieren, was auch eigentlich ganz gut ist. Ist witzig gemacht irgendwie, spricht aber ein zentrales Thema an oder ein aktuelles Thema. Ja, will ich gar nicht so viel von vorwegnehmen, aber kann man sich mal zwischendurch mal angucken. Also.
Ist das denn, gibt es so ein bisschen Einblick dazu, wo der Villeneuve am Anfang seiner Schaffungskarriere so stand, vom Style her? Also ist das ein alter Kurzfilm?
Nee, also nee, ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber alt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass was
okay.
Neueres ist. 2008, ja.
Ach ja, das sind ja schon 11 Jahre, ne?
Ja, ja,
das stimmt. Auch wenn das ja euch schockiert, aber das ist ja schon 11 Jahre her, ja.
Na gut, Enemy ist von 2003, aber hat's, nee, 2013.
Okay. 13.
Ja, ja, das wollte ich nicht sagen.
Also eigentlich
nee, aber es wirkt nicht so, nee. Macht einen ziemlich guten Eindruck.
Also hat er schon früh seine Stimme gefunden, sag ich mal.
Ja.
Okay.
Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das mal anzugucken. Next Floor. Ja, dann, wenn ihr doch zu dem Thema nicht sagen wollt, welchen Film, oder habt ihr einen Lieblingsfilm von denen, die wir schon genannt haben, von Villeneuve?
Ich habe da keinen Lieblingsfilm. Ich liebe eigentlich alle Filme von ihm, die ich gesehen habe. Ich habe da keinen. Das Verrückte ist, man hat bei den meisten Regisseuren ja so ein oder zwei Filme, ja, wo man sagt so, nee, die sind nicht so meins. Also den Rest mag ich super gerne, aber die Filme treffen nicht ganz so meinen Geschmack. Und das habe ich bei Villeneuve überhaupt nicht.
Ja.
Also, und ich liebe die Filme für verschiedene Sachen. Also Sicario kann ich mir immer wieder angucken, weil der so unendlich spannend ist und unendlich coole Atmosphäre aufbaut und man ist voll bei den Charakteren dabei. Blade Runner 2049. Obwohl er ewig läuft, fast 3 Stunden, habe ich bestimmt 5, 6 Mal schon bisher gesehen. Und da einfach für diese Welt, die da erschaffen wurde. Aber ich will jetzt nicht über alle Filme so drüber hinweggehen.
Wie gesagt, wir können mal jeden kurz ansprechen. Also es sind ja jetzt, sag ich mal, 5, 6 Stück maximal.
Ja, also generell kann man schon mal sagen, wenn Villeneuve auf dem Siegel steht, kann man sich den Film auf jeden Fall geben. Bisher.
Ich hatte mal ganz kurz über IMDb die ganzen Ratings mir angeguckt und der kommt durchschnittlich auf 7,5 und das ist
das pervers.
Verdammt hoch.
Ja.
Also weil ganz, also dass ein Film 8 hat, ist eh selten eigentlich. Und ganz viele Regisseure haben dann mal so ein paar, die in die 8 reingehen, knapp über 8 sind, aber so eine Konstanz da, das ist alles.
Und es ist Hammer. Man wartet ja quasi schon auf den neuen
Dune.
Ja. Ja.
2020 soll der kommen?
Soll.
Ja.
Boah, habe ich da schon Bock drauf. Das wird richtig geil. Vor allem, wenn man den Cast anguckt, ne?
Oh, der mitspielen soll. Ja.
Hat den jemand hier?
Also bei ich weiß, ist Oscar Isaac auf jeden Fall dabei.
Oscar Isaac ist dabei, Jason Momoa ist dabei. Dann der Junge aus Lady Bird, wie heißt er nochmal?
Aus dem Call Me By Your Name?
Call Me By Your Name. Timothy.
Ich weiß. Sachen.
Ja, ja. Chalamet oder sowas?
Ja, doch, das hört sich gut
Chalamet?
An.
Sprich mal das Tee aus.
Wieder das fröhliche Namensaussprechen hier.
Keine Ahnung, ja, die Herkunft, wenn man es nicht weiß, was man nicht mehr aussprechen soll. Ja, der Cast ist übertrieben gut.
Stan Skarsgård.
Ja, das wird super. Da freue ich mich auch mega drauf.
Josh Brolin, Jason Momoa. Das ist schon ein bisschen krank.
Ja. Und vor allem, weil ich auch finde, dass die Lynch-Verfilmung von Dune ist okay. Aber dieses Buch hat eigentlich so eine so krasse Verfilmung verdient. Und jetzt, wo man gesehen hat, dass Villeneuve Blade Runner so gerockt hat, ich muss sagen, das ist, also, wenn ich für irgendwas gehypt war, dann für diesen Film. Und deswegen habe ich mega Angst, dass ich enttäuscht bin, wenn ich
den sehe. Und gerade bei Blade Runner muss man ja auch sagen, der hat eine Fortsetzung zu machen, die so einschlägt,
ja,
ist schon eine große beeindruckende Leistung.
Wo man gleichzeitig balancieren muss, das Gefühl vom Alten zu treffen und was Neues zu machen.
Genau, das klappt ja oft nicht, wenn man jetzt mal Hobbit, Star Wars irgendwie.
Ja, in den seltensten Fällen klappt das sogar.
Ja, und das hat er gut gemacht. Ich hatte auch mal vorhin noch ein bisschen mit Dune recherchiert und das wird jetzt sozusagen die 4. angegangene Verfilmung. Also es gab eine, die ist gefloppt, da ist verdammt viel Geld investiert worden und hat einfach dann am Ende nicht geklappt. Dann
gibt's die von Jodorowskis.
Ja, Dune, genau, die von dem.
Gibt es eine super Doku drüber.
Ja.
Ja, kann ich super empfehlen, weil der Typ ist einfach straight up verrückt.
Ja, der hat auch sehr verrückte sonstige Filme gemacht. Also sieht alles sehr surrealistisch immer bei dem aus. Aber das ist auf jeden Fall schief gegangen. Dann von David Lynch gibt es die und dann gibt es noch eine Serie, die sogar auch gar nicht so schlecht scheinbar ankam.
Ach, sieh an, davon wusste ich nicht.
Und es sind ja eine verdammt viele Bücher, auf denen dieses ganze, ganze Universum basiert.
Also mindestens fünf, weil fünf habe ich gelesen.
Also ich glaube vier vom eigentlichen Autor und dann hat der Sohn nämlich irgendwann
geschrieben.
Kann ich kurz mal dazwischen grätschen? David Lynch, die neue Serie, habt ihr das mitbekommen? Bei Netflix, habt ihr schon gesehen? Animiert? Müsst ihr euch geben. Okay, wo ich das mal kurz gefragt habe, weil das jetzt kurz Love, Death and Robots. Auf jeden Fall sehenswert. Gucken.
Ja?
Ja.
Mhm. Okay. Also war schon brutaler dazwischen, Greta.
Habe ich jetzt noch nicht komplett geguckt, also jetzt angefangen um das jetzt kurz zu sagen, sorry, ich muss es machen. Es sind einzelne Folgen, es ist ähnlich wie bei Black Mirror, jede Story steht für sich selbst, halt ist alles animiert, verschiedene Styles. Macht mega Bock irgendwie die einzelnen Folgen. Die eine geht irgendwie 5 Minuten, die andere geht 15 Minuten, also jede Story steht wirklich für sich und das passt auch so voll zu David Lynch, wie das umgesetzt wird, auch von der Thematik her.
Jetzt mal eine kurze Frage, bist du sicher, dass es Lynch war oder war das Fincher? Weil Serie gerade beschreibst, klingt das nach dem Projekt, was David Fincher gemacht hat.
Sorry, stimmt.
Mann, du wolltest nur die Überleitung haben mit David.
Stimmt, David. Ja, Fincher, ja. Sorry. Aber trotzdem.
Gut. Aber dann kann ich eine schöne Überleitung zurückmachen. Weil Villeneuve ist so ein bisschen der Regisseur, der für mich Fincher vor 5 Jahren war. Also, man hat ja immer so einen Lieblingsregisseur, wo man denkt so, okay. So ein bisschen, ja. Sobald ein Film von dem rauskommt, geil, da freue ich mich mega drauf. Und das war vor 5 Jahren oder ist auch eigentlich immer noch David Fincher bei mir, aber mittlerweile ist das Villeneuve.
Bei mir war es Nolan immer.
Aber es geht ja echt so ein bisschen so in dieselbe Richtung von den beiden, ne?
Ja, düster und Abfall.
Ja, genau. Aber finde ich auch mega.
Ja.
Auch mega gut. Ja. Gut, zurück zu dir, Tobi. Zurück ins Studio.
Wie ist die? Love, Death and Rabbits?
Ja, genau. Robots, nicht Rabbits.
Ach so. Okay. Weil ich habe da so einen ganz krassen Trailer im Kopf, der so mega abgeht, der so mega schnell geschnitten ist und mega in your face. Halb Anime, halb Thriller, halb Trash. Das sah schon sehr interessant aus.
Ja, kann sein, dass ich habe den Trailer nicht gesehen.
Okay.
Auf jeden Fall angucken.
Ja, habe ich Bock
drauf. Ein Muss. Okay, weiter geht's. Tobias.
Ja, back to the topic.
Ja, wo wir jetzt gerade noch bei Dune sind, der 2020 rauskommen soll. Niklas, glaub du, da du die Bücher gelesen hast, willst du mal eine ganz kurze...
Oh Gott.
ganz kurz, also mach zwei Sätze raus, nur worum es gehen soll.
Dune ist generell die Geschichte über ein Universum, in dem es einen sogenannten Wüstenplaneten gibt. Arrakis. Oh Gott, ich hoffe, das ist richtig. Es ist eine Weile her, dass ich Bücher gelesen habe. Ja, aber auf diesem Wüstenplaneten kann man ein ganz bestimmtes Gewürz abbauen. Spice heißt das. Oh, ist jetzt die Frage. Ja, es ist tatsächlich so, in deutschen Büchern heißt es auch Spice, aber es ist halt einfach das Gewürz so.
Also, aber es ist halt Droge.
Ja, es ist so ein bisschen doppelt. Also zum einen eine Droge und zum anderen hilft es auch, eine Droge trifft es eigentlich ganz gut, aber es ist auch gleichzeitig, wird es eingesetzt für die Raumfahrt und für telepathische Fähigkeiten teilweise. Also es ist ein sehr, sehr potentes Mittel und das gibt es nur auf diesem Wüstenplaneten und daher gibt es sag ich mal, immer so Machtkämpfe darüber, wer die Macht über diesen Wüstenplaneten hat, um das Spice abzubauen. Gibt da so ein geflügeltes Wort in der Welt, das Spice muss fließen. Also das Wichtigste in dieser Welt ist einfach, dass alle mit dem Spice versorgt werden. So, und da hat es der Kreierer dieser Welt einfach geschafft, so ein dichtes Universum aufzubauen mit politischen Perspektiven, mit super interessanten Kulturen, die auf diesem Wüstenplanet leben. Das sind die Fremen, heißen die. Ist super spannend. Super cool aufgebaut. Und mir fällt gerade zum Verrecken nicht der Name vom Autor ein.
Frank Herbert,
genau, stimmt. Mhm. Ja.
Ich hatte auch noch gehört, dass es so ein bisschen das Star Wars für Erwachsene, so wurde es dann jetzt mal öfter angepeilt.
Ja, ich finde so Vergleiche immer doof, weil Star Wars ist für mich eher so ein Märchen. Ich würde es eher, Dune ist eher Game of Thrones im Universum.
Genau, das war das Zweite, was
das ich gehört trifft's habe. Das trifft es besser, ja.
Weil einfach alles so einen gewissen Tiefgang
hat. Weil es sehr komplex ist, komplex. Und man kann sich da sehr krass reinfuchsen, sehr viele Charaktere. Und es hat halt nicht diesen diesen, ja, diese idealistische Perspektive von Star Wars, diese eine Geschichte, die sich dann durchzieht. Das ist ja, ja, obwohl, ja, doch auch irgendwie. Aber
ich freue mich auf die Sandwürmer.
Ja, die Sandwürmer, ja, das, die werden fett, hoffe ich.
Ja, sagen wir noch ganz kurz die, weil wir sind eben schnell übergeleitet, nochmal ganz kurz zu den alten Filmen. Oder
zu den ganz alten, die keiner von uns gesehen hat?
Ja. Nee, zu denen, die
okay,
wir gesehen haben.
Ja.
Weil, also du hast eben einfach umgeschwankt zum
Habe ich mir mal zu irgendwas.
kurze Grätsche.
Ich habe letztens eine Serie gesehen.
Ja.
Nee, weil ich meine, also einfach nochmal um die paar Filme, die wir jetzt kennen, ja, und cool finden. Gerne. Das war ja Prisoners, Enemy, Sicario,
ja,
Arrival und Blade Runner 2049. Ein paar könnte man davon kennen, aber zum Beispiel Prisoners,
ja,
würde ich ganz gern was für loswerden, weil das ist, ich verrate jetzt mal gar nichts von der Story, aber einer der spannendsten Filme, der wirklich eine, nicht so eine Spannungskurve am Ende aufbaut und die wieder abflachen lässt, sondern von, ich sag mal, Minute 15, und der geht über 2 Stunden, glaube ich, so eine extreme Spannung durchhält.
Gänsehaut auf jeden Fall.
Also hammergeiler Film mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal wieder. Sehr empfehlenswert.
Lustigerweise,
ja,
haben wir den zu viert gesehen.
Den Gedanken hatte ich eben auch. Ja,
ja, stimmt. Den haben wir mit Nocturnal Animals.
Ja.
Damit die Stimmung richtig gut war. Ja.
Ja. Das war beides sehr gute Filme.
Ich habe noch einen geguckt davon.
Ja, crazy.
Ja.
Echt wahr.
Ja, Prisoners war in der Tat auch der erste Film von Villeneuve, den ich gesehen habe.
Sicario hatte ich irgendwie davon.
Nee, ich hatte auch Prisoners.
Ja.
Kann das sein, ja.
Oder zu Arrival? Hatte einer von euch eine...
Arrival finde ich einfach spannend, weil ich das Thema spannend finde. Diese Kommunikation zwischen... Also jetzt muss man vielleicht kurz... Arrival ist ein Film, ein Sci-Fi-Film. Kann man ja Sci-Fi-Film nennen.
Ja.
Aber im Wesentlichen passiert bei Arrival, dass auf der Welt 5 oder 6... UFOs landen, die aussehen wie gigantische schwarze Eier.
Yeah.
Gut beschrieben, ne?
Ja, aber passt ja.
Und dann handelt der Film davon, der Film hat als Hauptfigur Amy Adams als eine Linguistin, die versucht, mit den Aliens zu kommunizieren. Und dann stellen sich halt Probleme, ja, wie kommuniziert man mit einer Rasse, die offensichtlich keine Sprache kennt, so eine ganz andere Schriftform verfolgt. Das, was in super vielen erster Kontaktfilmen komplett übergangen wird, weil die Aliens auf einmal Englisch sprechen oder sowas.
Ja, ja. Und es immer nur geht, kämpfen wir die oder haben wir Frieden?
Genau, der erste Kontakt ist eigentlich da, der ganze Fokus des Filmes und die Betrachtung von Zeit, weil die Aliens Zeit ganz anders betrachten und das führt zu sehr interessanten Konstellationen.
Mhm.
Arrival, super Film.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, fand ich auch, ja.
Ist das Ethan Hawke in der Nebenbesetzung?
Oh, das ist gut möglich, ja.
Oder denke ich gerade, das heißt ja anders und ich denke nur, dass der Hawk heißt, weil der Hawkeye spielt in den Avengers.
Jeremy Renner.
Aber Ethan Hawke?
Nee. Wer ist denn nochmal Ethan Hawke?
Ich kenne den tatsächlich.
Der hat von nicht immer Predestination? So, hat nicht,
ich hatte den von Lord of War, da ist der FBI Agent.
Hat er nicht immer so Schnulzen gemacht?
Ach, egal. Jeremy Renner, nicht Ethan Hawke.
Ja. Yeah.
Hawkeye war dabei.
Ja.
Ja.
Ja, und da fand ich das Thema super spannend, diese Fokussierung auf Kommunikation und wie schwierig das eigentlich ist.
Ja.
Ethan Hawke hat bei Boyhood mitgespielt.
Ja, genau, ja. Ist ja. Boyhood, ja auch. Krasser Film. Ja.
Ich kann heute nicht beim Thema bleiben.
Ja. Wir versuchen so diesen Strang am Leben zu halten und du bist
Entweder sage ich gar nicht sogar immer gegen. Wir waren immer irgendwie gegen euch. Ja, sorry. Okay.
Bringt Spannung rein.
Habt ihr denn einen Lieblingsfilm von den Villeneuve-Filmen?
Ich muss sagen, tatsächlich Sicario fand ich einfach auch ein vollkommen unterschätzter Film. Wird von 2015. Ich glaube, viele kennen den gar nicht.
Wer unterschätzt den dann?
Der ist nicht krass gut bei der ganzen...
Ach so, du meinst...
Und ganz viele kennen den einfach.
Du meinst, der läuft so ein bisschen unterm Radar.
Ja, aber das
die Leute, genau, die den kennen...
Die finden ihn meistens ziemlich gut, ja.
Ja.
Also stimmt schon die Sache, was Niklas meinte, die 5 Filme sind einfach alle wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Also überdurchschnittlich gut. Ja, Ja, eigentlich würde ich sagen, bei mir ist es Prisoners.
Echt? Ich könnte jeden unterschreiben.
Ja. Aber dann gucke ich mir, dann denke ich über Arrival nach und denke mir so, boah, Arrival, den muss ich auch nochmal sehen. Ja, genau, es ist so. Es sind einfach alle wahnsinnig gut. Ist es dann nur dieses persönliche, so ein bisschen Prisoners? Also vielleicht von, vielleicht weil dieses Emotionale da nochmal ein bisschen mehr.
Vielleicht auch mal Jake Gyllenhaal damit.
Ich wollte mir hier irgendwas unterstellen, habe ich das Gefühl.
Ich weiß nicht. Okay. Ja, und wir haben gerade eben noch zumindest angefangen, die Frau, die singt. Das ist auch von ihm und haben jetzt nur die Hälfte geschafft, aber wir haben richtig Bock auf die zweite Hälfte.
Auf jeden Fall.
Also, kann man sich geben. Sehr spannend.
Ja, kann man vielleicht kurz sagen, die Frau, die singt, handelt von Zwillingen, die von dem Notar das Testament ihrer Mutter verlesen bekommen und dann den Auftrag bekommen, von der Mutter ihren Bruder zu suchen und ihren Vater. Und sie haben gar keine Ahnung, dass sie einen Bruder haben. Und in dem Kontext wird dann die Geschichte der Mutter, der verstorbenen Mutter, beleuchtet, die vor 30 Jahren im Nahen Osten spielt.
Ja.
Kann man das sagen?
Ja, etwa.
In einem Land, was nicht näher genannt wird, aber ja, ein bisschen wirkt wie Palästina oder der Libanon oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall zur Zeit einer Revolution. Und super spannend. Ich hätte den Film easy weitergeguckt, wenn Manu nicht reingestimmt hätte.
Das ist richtig.
Also kein Vorwurf, Manu.
Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich den jetzt nicht ab der Mitte mitgucken musste. Also,
ja, das würden wir nicht tun. Wichtig wäre noch zu sagen, dass die im Nahen Osten waren, aber die Zwillinge, die leben in Kanada. Also
ja, stimmt.
Das sind halt, also die Mutter ist irgendwann geflüchtet, aber ganz so weit sind wir vielleicht auch noch nicht.
Ja. Okay. Ist immer doof, über einen Film zu reden, den man nicht zu Ende geguckt hat.
Ja.
Aber dann kann man nicht so viel spoilern.
Ja.
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 Gut.
Ja.
Können wir noch kurz über Blade Runner reden?
Es hat mich echt, hätte mich gewundert, dass du nicht direkt mit Blade Runner eingestiegen bist.
Ja.
Komm, Niklas, Time to Shine, deine 10 Minuten.
Beide 10 Minuten. Dir. Ich habe hier eine Stunde eingeplant für Blade Runner.
Wir haben auch heute diese Folge wirklich alles andere als einen roten Faden. Ja. Also das nicht nur wegen deinem Dazwischengrätschen machen.
Merkt man gar nicht, ne?
Komplett, wenn ich überlege, wie durcheinander dieser Podcast diesmal ist.
Ja, bei der
hätten einfach von vorne nach hinten die Filme durchgehen sollen. Wäre vielleicht das Schloss.
Ja, dann kam Hannah.
Ja, dann kam Hannah. Das klingt auch wie so ein Film.
Nein. Ja, stimmt, das wäre clever gewesen, aber wir sind nicht clever.
Hallo.
Wir sind's.
So, nochmal zurück.
Nochmal zurück. Ich habe letztens eine Serie gesehen. von David Lynch. Ade Fincher. Ade, was war da nochmal? GZSZ hieß es. Ich mochte die auch.
Ey, aber die Serie ist verdammt gut. Okay, Blade Runner.
Ja, Blade Runner.
Niklas, was möchtest du loswerden?
Niklas, ohne zusammen.
Um nochmal zu betonen. dass diese Aufgabe, vor die Villeneuve gestellt war, eigentlich unmöglich war. Dass man, es schafft, den Spirit vom alten Blade Runner einzufangen, also dem Original von Ridley Scott gerecht wird und dann gleichzeitig eine neue Story etabliert und eine Geschichte darum spannt, die so spannend ist, dass man über 2,5 Stunden dranbleibt.
Man muss aber sagen, auch Ridley Scott hat mitgearbeitet an dem Film.
Ja,
das glaube ich auch sehr wichtig für die
Glaube ich. Aber ich weiß auch nicht, wie sehr Villeneuve sich hat reinreden lassen von ihm. Also, weil
der Reinreden bestimmt nicht, aber der hat bestimmt, sag ich mal, die Anmerkungen.
Weil man muss zu Ridley Scott auch sagen, der hat ein paar Treffer gelandet, aber der hat auch schon
auch
viele.
In
die Scheiße geritten, sag ich mal. So, vor allem in den letzten Jahren. Und der ist ja fast 80.
Ach, ne? So Scott Pilgrim, Manu.
Nein. Danke, Tobi. Ja, super Film. schön.
Ja, also. Vor unmögliche Aufgabe gestellt und trotzdem meisterlich umgesetzt, der Film. Also, ich habe ja von gewissen Freunden schon öfter gehört, dass Blade Runner nicht so geil ist. Aber jeder, der mir das erzählt, kann sich direkt aus meinem Freundeskreis verpissen. Nein, ganz so hart nicht. Da kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich habe den Film schon sehr gefeiert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen speziellen Platz in meinem Herzen für Ryan Gosling habe.
Ja, irgendwie schon.
Ja. Klingt ein bisschen schwul.
Der immer noch nicht vorbeigekommen ist in unserem Podcast.
Ja, frech. Aber vielleicht ja jetzt, nachdem wir das so gesagt haben. Ja, aber bin ich mit der Meinung alleine hier?
Mit Blade Runner oder mit Ryan?
Nee, ich finde auch.
Mit beidem bist du richtig. Hanna, was hältst du von Ryan Gosling?
Ja, also ich habe zu Hause ja so einen Pappaufsteller. Das ist kein Scherz.
Hast du? Habe ich wirklich? Auch. Nein.
Oh Gott. Doch, das war auch mein Einzugsgeschenk in meine erste WG.
Ah, klasse.
Ja. So viel dazu.
Und ist das schon so abgenutzt um den Mund herum?
Nicht nur da.
Oh
Gott. Natürlich nicht. Mann.
Okay. Mann. Ja, nee, ist, der, ich finde, der hat auch perfekt auf die Rolle gepasst, einfach weil der immer dieses minimalistische Schauspiel praktiziert. Und
perfektioniert,
ja. Und da, ohne was zu spoilern, das erfährt man direkt am Anfang von Blade Runner, da spielt er einen, wie heißt der nochmal?
Ja, ich weiß nicht.
Einen Roboter. Klonroboter. Komm, die haben doch einen Namen. Da.
Ja,
Replikant. Replikant. Ja. Replikant. Oh Gott, ey. Das wäre jetzt peinlich gewesen, wenn mir das nicht mal eingefallen wäre. Spielt einen Replikanten. Das macht er perfekt, finde ich. Einfach perfekt gecastet dafür, weil er einfach die Miene nicht verzieht, wenn er Dave Bautista durch eine Wand verkloppt, zum Beispiel.
Aber nicht nur er, finde ich, macht er. Also ich fand alle Schauspieler, Jared Leto am wenigsten sogar, aber den Rest...
Ja, der hat das auch gut gemacht, finde ich. Der ist vielleicht so einen Ticken drüber, aber Harrison Ford war auch super. Und das hat der Villeneuve einfach perfekt hinbekommen. Er hat die Stimmung perfekt eingefangen und ein richtiges Meisterwerk abgeliefert.
Ja.
Okay. Ja. Waren vielleicht doch nur 10 Minuten zu Blade Runner. Ja. Und ich habe, was mir aufgefallen ist, was ich schade finde, ist, dass der bei Dune jetzt nicht mit Roger Deakins zusammenarbeitet. Ist mir aufgefallen. Devil Nuff.
Und sonst arbeitet er mit ihm zusammen?
bei Blade Runner und Sicario hat er zum Beispiel mit ihm zusammengearbeitet.
Ah, okay.
Ja, und die Bildsprache von den Filmen ist schon sehr...
Ach so, ja.
Prägend und ich hoffe, das schaffen die bei Dune auch.
Ja, ich hoffe, dass es ein guter Film wird, obwohl Jake Gyllenhaal nicht mitspielt.
Ja, vielleicht kommt das ja noch bei der Cast. Kann sich ja noch ändern.
Aber das Schlimme ist wirklich, dass die Erwartungshaltung wegen ihm, den Schauspielern und ich sag mal die Thematik, ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial.
Ja.
Da muss man vielleicht ein bisschen runterschrauben, bevor man auch enttäuscht wird.
Ja.
Aber gucken. 2020 wissen wir mehr und berichten.
Wenn wir.
Werden wir.
Okay.
Alles klar. Dann mach mal eine Abmoderation, Manu.
An oder ab?
Ab oder an, wie du möchtest. Oder Hanna, du darfst mal was sagen.
Ja, schön, dass Hanna hier war heute.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, auch wenn ich das nicht geplant war. Dankeschön.
Gerne wieder. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit... dem nächsten Thema, haben wir jetzt auch noch nicht vorbereitet. Schauen wir mal, lass uns mal. Vielleicht nehmen wir das, vielleicht auch nicht.
Okay, vielleicht auch nicht.
Okay, Manu anscheinend nicht dabei.
Alles klar. Jetzt.